Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Spätestens seit den Demonstrationen vom vergangenen Wochenende ist klar, der Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist in Berlin ganz nah. Klar ist, dass jeder, der eine Meinung dazu hat, diese auch äußern darf. Klar ist aber auch, dass antisemitische Äußerungen keine Meinungen sind. Darüber waren sich auch die Parlamentarier bei einer Aktuellen Stunde im Berliner Abgeordnetenhaus weitestgehend einig. RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel fasst die Debatte zusammen.
Das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar. Hinter diesem Konsens versammeln sich die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne gemeinsam mit CDU und FDP. Doch jenseits dieses Grundverständnisses gibt es Unterschiede in der Bewertung des Nahostkonflikts und seiner Auswirkungen auf Berlin, CDU-Fraktionschef Burkhard Drecker.
Die Gewalt geht immer und ausschließlich von der Hamas aus. Und die Demonstranten müssen wissen, wer die Hamas unterstützt, der macht sich zum Komplizen dieser Terroristen.
Ähnlich auch die Position der FDP, deren innenpolitischer Sprecher Paul Fresdorf für Härte plädiert. Hass und Gewalt verurteilt auch die SPD-Abgeordnete Susanne Kitschun. Es sei schlimm, dass Antisemitismus auch durch Zuwanderer nach Deutschland getragen werde, sagt Kitschun.
Aber das alles darf den Blick nicht darauf verstellen, dass der größte Anteil antisemitischer Vorfälle in Berlin weiterhin dem rechtspopulistischen politischen Spektrum zuzuordnen ist.
Völlig inakzeptabel sei, dass Jüdinnen und Juden in Berlin attackiert und für die Politik Israels in Kollektivhaft genommen werden, sagt Linken-Fraktionschefin Anne Helm.
Es ist das eine, für Frieden auf die Straße zu gehen und sich mit den Streikenden vor Ort zu solidarisieren. Aber es ist etwas völlig anderes, Terrorpropaganda und Vernichtungsforderungen gegen Israel auf die Straße zu tragen.
Eine besondere Schärfe bringt einmal mehr die AfD ins Plenum. Der Abgeordnete Martin Trefzer greift Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch persönlich an. Beschuldigt die Grünen, sich nicht klar vom Antisemitismus abzugrenzen. Kurz darauf ist die Peinlichkeit mit Händen zu greifen, als Jarasch von ihrer jüdischen Großmutter berichtet. AfD-Mann Trefzer wiederum sieht als Ursache für Antisemitismus allein Zuwanderung und Islam.
Deshalb fordern wir als Sofortmaßnahme gegen die weitere Verbreitung des Antisemitismus, dass die illegale Einwanderung nach Deutschland sofort unterbunden werden muss. Und dazu gehört natürlich, dass alle vollziehbar Ausreisepflichtigen auch tatsächlich abgeschoben werden.
Für die Grüne Bettina Jarasch sind diese Rezepte gegen Antisemitismus Anlass für eine Gegenfrage.
Wenn wir alle Antisemiten exportieren sollen, um das Problem zu lösen, hätten wir dann auch den Attentäter von Halle abschieben sollen? Und wann schieben wir dann endlich Björn Höcke ab?
Der Kampf gegen Antisemitismus müsse hier in Berlin geführt werden, fordert Jarasch und bedauert gleichzeitig eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung in Nahost sei in weite Ferne gerückt.
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich zum Nahostkonflikt positioniert und zu den Auswirkungen auf die Hauptstadt. Jan Menzel war das. In der überwiegend unrühmlichen Geschichte des Flughafens BER waren die wichtigsten Akteure bisher immer Männer, von Klaus Wowereit über Hartmut Medorn bis Rainer Schwarz. Da ist es ja vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass jetzt mal eine Frau sagt, wo es lang geht. Aletta von Massenbach, bisher Finanzchefin des Unternehmens, wird nun also ab Oktober, wie erwartet, die Flughafengesellschaft führen. Das hat der Aufsichtsrat mitgeteilt. Unser Flughafenexperte Thomas Rautenberg über die Entscheidung.
Aletta von Massenbach kann, wie es heißt, Flughafen. Bei der Fraport-Gesellschaft hatte sie lange Zeit das internationale Airport-Geschäft geleitet. Mit Antalya managte sie beispielsweise den zweitgrößten Flughafen der Türkei. Beste Voraussetzungen also, auch den etwa gleich großen BER in Schönefeld wirtschaftlich in den Griff zu kriegen. Anfang März hatte Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Das Ziel, mit dem er angetreten sei, nämlich den BER nach den Pleiten, Pech und Pannen endlich an den Start zu bringen, habe er erreicht, sagte der 65-Jährige. Und nach den Jahren im Stress wolle er nun andere Prioritäten setzen. Die Corona-Krise hat auch den Flughafen BER schwer gebeutelt. Die Passagierzahlen waren zeitweise auf 10% des Vor-Corona-Niveaus eingebrochen. Die wirtschaftlichen Verluste des Unternehmens summieren sich auf über 1 Milliarde Euro. Im Berliner Parlament hatte von Massenbach kürzlich vorgerechnet, dass die Flughafengesellschaft bis 2025 noch einmal 2,4 Milliarden Euro aus der Steuerkasse benötigen wird, um finanziell auf eigenen Beinen stehen zu können. Für 2,4 Milliarden Euro sollte einmal der gesamte Flughafen BER in Schönefeld neu gebaut werden.
Große Aufgaben warten auf die neue Chefin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg und die heißt Aletta von Massenbach. Der Bericht war von Thomas Rautenberg. Corona kostet Geld, jede Menge Geld, und das wird noch eine Weile so weitergehen. Deshalb will die brandenburgische Landesregierung auch durchsetzen, dass im Parlament dafür mehr Geld freigegeben wird als noch im Dezember geplant. Da rechnete die Kenia-Koalition noch mit 235 Millionen Euro an Corona-bedingten Sonderausgaben. Das Geld ist aber schon verbraucht, deshalb soll der Etat nun deutlich aufgestockt werden. Im Landtag gab es dafür Verständnis, aber auch deutliche Ablehnung. Unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch hat der Debatte zugehört.
Für den Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Berndt wirkt es seltsam, dass die Landesregierung im Dezember noch dachte, dass eine knappe Viertelmilliarde an Corona-Sonderkosten für 2021 ausreiche. Und jetzt braucht man plötzlich eine gute Dreiviertelmilliarde. Deshalb fragte Christoph Berndt in der Debatte:
Verläuft denn dieses Jahr so völlig anders, als Sie es Ende letzten Jahres vorhergesehen haben?
Ja, das tut es, sagte Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange von der SPD.
Obwohl wir den Haushalt 2021 nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und beschlossen haben, konnten und können wir zwei Unbekannte nicht vollständig vorhersehen. Die Pandemie dauert an, ebenso der Lockdown seit mittlerweile langen 6 Monaten.
Die ursprünglich veranschlagte Viertelmilliarde sei bereits aufgebraucht. CDU-Fraktionschef Jan Redmann rechnete vor, wofür.
Tablets zur Förderung des digitalen Unterrichts 23 Millionen, Teststrategie an Schulen 35 Millionen, Erstattung Elternbeiträge Kita 38 Millionen, Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz 6,6 Millionen, Teststrategie für Kinder und Jugendliche, Unterstützung der Kultur 5 Millionen, Härtefallhilfen für die Wirtschaft 23 Millionen, Testung für Kitas.
Und jetzt müssten durch den Dauerlockdown hohe Ausfälle im öffentlichen Personennahverkehr kompensiert werden. Es gäbe hohe Kosten im Bereich Bildung und Jugend und noch einiges mehr. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Wieder, machte klar, dass er ja einsehe, dass die Kosten gewaltig gestiegen seien.
Allerdings ist schon bemerkenswert, mit welch einer Leichtigkeit die Landesregierung bereit ist, weitere Kredite aufzunehmen, ohne Alternativen in Betracht zu ziehen.
Linken-Fraktionschef Sebastian Walter kritisierte, dass auf 750 Millionen aufgestockt werden soll, noch ohne genau zu wissen, wofür das Geld im Einzelnen gebraucht wird.
Was Sie hier und heute von uns verlangen, ist nichts weniger als ein Blankoscheck über eine halbe Milliarde Euro.
Die Regierungsfraktionen gingen mit dem Nachtragshaushalt d'accord. Der Landtag hat sich nun in erster Lesung damit beschäftigt. Wenn dem Gesetz in den nächsten Wochen zugestimmt wird, dann muss weiterhin jede größere Ausgabe durch den Finanzausschuss bestätigt werden.
Die Landesregierung in Brandenburg will mehr Geld, um die Folgen der Corona-Krise zu finanzieren. Oliver Schosch war das. Und zu den Corona-Kosten gehören natürlich auch die für die Impfkampagne. Aber wie steht es eigentlich mit der Impfbereitschaft der Brandenburgerinnen und Brandenburger? Um die Frage ging es im zweiten Teil des aktuellen Brandenburg-Trends von Infratest IMAP für Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg vom RBB. Und wollen sich denn nun Brandenburger impfen lassen oder eher nicht? Die Antwort hat unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
Doch, also die Impfbereitschaft ist auch in Brandenburg insgesamt sehr hoch. Laut Brandenburg-Trend sagen 70% der Befragten, dass sie sich unbedingt impfen lassen wollen, beziehungsweise dass sie sogar schon geimpft sind. Dazu kommen dann nochmal 12%, die sagen, dass sie sich wahrscheinlich impfen lassen wollen, sind also zusammen 82% fürs Impfen. Und auf der anderen Seite sind es 16%, die sich wahrscheinlich oder ganz bestimmt nicht impfen lassen wollen. 2% wissen es noch nicht. Also es sind schon ganz deutliche Zeichen in Richtung, ja, ich will mich impfen lassen.
Infratest IMAP hat auch gefragt, wer sich denn besonders gern impfen lassen möchte und wer eher skeptisch ist. Nochmal Amelie Ernst.
Da sieht es so aus, dass die Impfbereitschaft besonders hoch ist unter denjenigen, die älter sind als 65 Jahre. Ist vielleicht auch nicht besonders überraschend. Wir wissen ja, da sind auch die Risiken und die Gefahren durch das Virus besonders groß in dieser Altersgruppe. Da sind es also sogar 90% der Älteren, die sagen, sie wollen sich impfen lassen oder sie sind schon geimpft. Anders sieht's aus bei den Jüngeren unter 44. Da liegt die Impfbereitschaft nur in Anführungszeichen bei 70%.
Also doch ein deutliches Altersgefälle, aber gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang zwischen der Impfbereitschaft und den politischen Ansichten?
Ja, da gibt es durchaus Verbindungen. Also die AfD steht ja beispielsweise dem Impfen sehr skeptisch gegenüber und das tun auch ihre Anhänger. Also jeder dritte AfD-Unterstützer sagt, er oder sie will sich auf gar keinen Fall impfen lassen, sind also vergleichsweise viele, wobei man ja auch sagen muss, die anderen 2/3 der AfD-Unterstützer, die gehen da bei der Kritik ihrer Partei auch nicht mit und sagen trotzdem, sie wollen sich impfen lassen. Zum Vergleich, bei SPD- und Grünen-Anhängern, da ist die Impfbereitschaft besonders groß, da liegt sie nämlich jeweils bei knapp 100%.
Informationen von unserer Reporterin Amelie Ernst zu Ergebnissen des aktuellen Brandenburg-Trends von Infratest IMAP für Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg vom RBB. Ende Oktober 2020, in der Halloween-Nacht, lief ein 13-Jähriger durch den Montbijou-Park in Berlin-Mitte. Dort begegnete er einem 41-jährigen Mann, der nach einem Streit den Jungen mit einem Messerstich tötete. Ein weiterer junger Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Nun gibt es in dem Fall ein Urteil. 12 Jahre Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Inforadio-Reporterin Jenny Barke war bei der Urteilsverkündung am Berliner Landgericht dabei.
Zu Beginn des knapp 6-wöchigen Prozesses hatte der 41-jährige Angeklagte sich auf Notwehr berufen, doch die Richter hielten seine Aussage für konstruiert. Sie sahen es hingegen als erwiesen an, dass der Angeklagte den 13-jährigen Jungen namens Mohammed, auch Momo genannt, nach einem Streit angegriffen hatte. Dabei verletzte er den Jungen mit einem Messerstich ins Herz tödlich. Der 41-jährige sei dabei der Angriffslustige gewesen, sagt Gerichtssprecherin Inga Wahlen.
Darüber hinaus hat das Gericht diese Tat als besonders feige bezeichnet. Sie habe einen 13-jährigen, unbewaffneten, körperlich kleineren Jungen betroffen.
Der 41-Jährige war Ende Oktober vergangenen Jahres mit einer Begleiterin unterwegs, als er auf den 13-jährigen Jungen traf. Er soll sich bei der Begegnung darüber aufgeregt haben, dass der Junge seine Begleiterin fast angerempelt habe. Er habe daraufhin einen Streit begonnen. Dabei stach er mit einem Messer zu. Als eine Gruppe Jugendlicher hinzukam, verletzte der Angeklagte einen 22-Jährigen lebensbedrohlich. Die Eltern des verstorbenen Jungen traten bei dem Prozess als Nebenkläger auf. Sie plädierten auf Mord aus niederen Beweggründen. Auch Rassismus habe eine Rolle gespielt. Trotz des geringeren Strafmaßes zeigte sich deren Anwältin Nadja Samur mit dem Urteil zufrieden.
Von einer Genugtuung kann ich nicht sprechen, aber ich denke, dass jetzt wenigstens ein bisschen Raum und Zeit entstehen wird, anderweitig sich mit der Tat auseinanderzusetzen und den Versuch zu starten, abzuschließen.
Während des Prozesses versuchte der Angeklagte, das Opfer als Aggressor darzustellen. Dass die Richter dieser Schilderung nicht folgten, sei für die Familie eine Erleichterung, so Samur. Nun beginne die psychologische Aufarbeitung.
Inforadio Podcast.